Man sitzt in einem epischen neuen Kinofilm und denkt sich so nach einer Stunde 40, boah, langsam müsste ich mal ein bisschen aufs Klo. Und zack, kommt einfach eine 15-minütige Pause und man denkt sich so, geil, 15 Minuten aufs Klo sitzen. Ist das nicht ein schönes Kinoerlebnis? Dazu später mehr. Damit herzlich willkommen zu Projektor, der Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin. Hast du 15 Minuten lang auf dem Topf verbracht in der Pause?
Nee, ich meine mich zu erinnern, dass wir auch noch 5 Minuten einfach die schöne Dekoration des Kinos bestaunt
und
haben.
Die Sonne.
Und wir sind auch früh wieder in den Saal rein und haben es uns einfach wieder gemütlich gemacht.
Ja, ist auch wichtig, ne?
Und dann kann man so richtig schön dem Countdown zugucken. Das ist sehr spannend, finde ich. Ein bisschen wie bei, hast du Hamilton geguckt? Also diese Aufzeichnung davon?
Nee.
Ach, ist auch so geil, wenn da die Intermission kommt und dann zählt sie so runter, dann geht's wieder ab. Das ist richtig toll. Gönnt euch da draußen. Tolles okay. Musical. Wie dem auch sei, bloß nicht groß jetzt über Musicals ausholen, denn wir haben viel zu tun. Es ist mal wieder eine pickepackevolle Sendung, denn wir haben diese Woche 4 Filme insgesamt gesehen. 2 zusammen und 2 jeweils einzeln. Und das sind ganz schöne Bretter dabei. Zumindest von den Namen her. Schauen wir mal, ob es auch inhaltlich Bretter waren. Wir reden heute über Baby Girl, Paddington in Peru oder auch Paddington 3, wenn man so will. Wir reden über Juror Nummer 2, den letzten Film von Clint Eastwood, im zarten Alter von 94 nochmal Regie geführt. Und wir reden über den heiß erwarteten, überall umwobenen Brutalist. Und damit würde ich sagen, starten wir doch direkt rein. Wir haben gerade eben Baby Girl geguckt. Mal wieder sind wir frühmorgens ins Kino. Ganz schlimmes Leben. Zur Primetime um 9.30 Uhr rein. Thomas, wie war das heute, Baby Girl?
Ja, sehr lang, hatte ich so das Gefühl. Was eigentlich komisch ist, weil wir gestern den Brutalist gesehen haben, der irgendwie 3 Stunden 20 ist.
Ja.
Baby Girl kam mir länger vor. Irgendwie.
Ja, ich weiß nicht warum. Gehe ich tatsächlich.
Irgendwie hat er mich da nach einer Viertelstunde verloren. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber bei mir war wirklich eine Viertelstunde in und ich war weg.
Was war da so nach einer Viertelstunde oder worauf würdest du es jetzt zurückführen?
Also kann ich erstmal sagen, worum es vielleicht geht.
Gerne.
Es geht um Romy, sie ist gespielt von Nicole Kidman, eine sehr erfolgreiche CEO von einer Roboterfirma, die für Logistikroboter,
ja, so Verpackungstechnologie-Roboter.
Ja, Verpackungslogistikroboter herstellt. Und sie lebt mit ihrer Familie in einem sehr krassen Wohlstand, würde ich sagen. Also die hat auch ein Landhaus mit Pool und aber auch eine Wohnung irgendwo mitten in New York. Und sie lernt auf der Arbeit einen Praktikanten kennen, bei dem sie merkt, dass sie sexuelle Anziehung ihm gegenüber verspürt.
Jawohl.
Durch seine eher dominantere Art.
Genau, weil es wird auch sehr früh klar gemacht, dass sie so ein bisschen vor ihrem Ehemann das dunkle Geheimnis hat, wie es ja inszeniert wird, dass sie sich gerne, ja, es wird doch deutlich suggeriert, dass sie davon träumt, ihre Sexualität auf eine Weise zu erleben, dass sie dominiert wird.
Genau.
So könnte es mal allgemein fassen.
Und bei mir war eine Viertelstunde in klar, dass sie das nicht mit ihrem Ehemann kommuniziert.
Ja.
Obwohl die beiden seit sehr langer Zeit zusammen und verheiratet sind. Und da hat der Film mich schon verloren. Mhm. Weil da war ich so, ja, okay, dann ist es halt einfach ein Problem der Kommunikation. Mhm. Und dann fährt der Film halt so dieses typische, wie würdest du es nennen, Sex-Drama, Sex-Thriller?
Ja, so irgendwie so Psycho-Sex-Thriller.
Ja, so einfach so dieses typische ab, das halt so geheim gehalten wird und die beiden haben dann da ihre Experimente.
Ja.
Aber ja, also ich habe letztes Mal zu dir gesagt, dass Ted Lasso, die Serie, ein sehr gutes Beispiel ist, dass Leute miteinander reden über ihre Probleme und du hast dich irgendwann mitten im Film mal zu mir rübergeneigt und hast gesagt, das ist einfach der Anti-Ted Lasso und das ist einfach wahr. Also ja. Es passiert wenig auf der Kommunikationsebene und viel auf der Hinterrücks einfach Machen-Ebene.
Ja.
Ja, schade eigentlich.
Ich finde es so spannend, weil dieser Film sich vermarktet als dieses mutige, neue, eben Sexual Drama, was jetzt seit Shades of Grey nicht mehr so richtig gab. Und ja auch, wir alle wissen, dass jetzt die ganzen Shades of Grey Sachen, ja, wo man ja schon auch so ein bisschen belächelt, weil es eher so für so ein Jugendpublikum ist und man hat das Gefühl, die Filme nimmt man nicht so ganz ernst. Und ich finde, Baby Girl hat sich inszeniert als jetzt eben mal gutes Drama mit diesem Hintergrund, also eben psychosexual stuff. Und irgendwie sich dann an Klassiker orientiert, wie, weiß ich nicht, hier 9½ Weeks oder heißt der so? Oder komm, was haben wir noch? Basic Instinct oder solche Sachen. Ja,
also wirklich so sehr gute Beispiele.
Genau, auch, ne? einfach so krasse Sexual Thrillers. Und dann muss man am Ende sagen, es tut mir leid, macht er doch genau die gleichen Genre, was heißt Fehler, aber so Sachen, die einen irgendwie abnerven, wo man denkt, ja, okay, es ist, also wir haben gerade auf dem Heimweg vom Kino gesagt, es ist einfach so derbe konstruiert. Und ich, weißt du, der Film wird sein Publikum vielleicht irgendwie finden. Es gibt halt Leute, die finden das geil und das will ich jetzt auch nicht groß bashen. Also ich würde generell, sage ich jetzt, komm, wir halten den Film ein bisschen kurz, weil wir waren beide nicht überzeugt und wir haben heute noch ganz andere Filme, die Bock gemacht haben. Aber ich will kurz den Kontext geben, warum es mir so schwer fiel und ich glaube, ich spreche ein bisschen für uns beide. Ich will auf zwei Punkte ein bisschen eingehen. Der erste ist, du hast es ja schon angeteased, die Kommunikation in diesem Ehepaar ist unglaubwürdig, weil der Film will einen cleveren Setup machen. Und zwar, dass diese Ehe und die Familie, also auch die zwei Kinder, dass das ja eigentlich alles super cool ist. Also das ist ein total privilegiertes Familienbeisammensein, die haben es gut miteinander, die verstehen sich eigentlich ganz gut, sie ist halt viel am Worken, er unterstützt sie aber voll, er ist auch noch Regisseur, das heißt, er bringt mehr so diese artsy, romantische Ebene rein und du denkst so, ja, ist doch geil. Und klar, und dann verstehst du, der Film möchte ja genau das. Er will es dir nicht so leicht machen und sagen, hö, die Frau ist halt auch in einer unglücklichen Ehe und ihr Mann ist voll die Flachpfeife so und deswegen sehnt sie sich jetzt nach was Abenteuerlicherem, sondern der Film will ja gezielt es noch komplizierter darstellen, dass es ja dann so krass ist, weil du denkst, oh je, aber der Ehemann ist doch netter und oh, und die Familie und was da auf dem Spiel steht, darum geht's ja auch später. Dass sie ja irgendwann wirklich zugibt, okay, sie möchte halt einfach das, was auf dem Spiel steht, sie will diese Gefahr. Ja. Und dann sage ich aber, ist da ein riesen, riesen Logikfehler, weil wenn du diese Familie als eigentlich so gesund darstellst und dass das eigentlich super cool ist und sie ist mit diesem Typ, der den Antonio Banderas auch wirklich sympathisch spielt, finde ich.
Ja, wirklich sympathisch.
Mit dem ist sie seit 19 Jahren zusammen. Und du erzählst mir ernsthaft, dass diese beiden super intelligenten, sweeten Menschen es nicht geschafft haben, in den 19 Jahren einmal über solche Sachen zu reden. Also die erste Szene des Films ist eine Sexszene zwischen den beiden Ehepartnern. Und dann erzählt der Film später, nee, also über diese Sex-Fantasies von ihr haben die halt noch nie geredet. Und ich kauf's einfach nicht. Und nee, das ist immer dieses Sexual-Thriller-Ding. Es geht um dunkle Geheimnisse und bla bla bla. Ich denke mir so, ach, leck mich doch.
Ja, und also, vor allem ist es auch in dieser Konstruktion ist auch so dieses banale Bildnis schaffen. Also dann, sie läuft das erste Mal zur Arbeit und auf dem Weg begegnet sie dann eben diesem vermeintlichen Praktikanten, der später dann als Praktikant dort anfängt, der von Harris Dickinson gespielt wird. Und da ist ein Hund, der einen Passanten angreift und er ist dann so metaphorisch, nimmt er diesen Hund und sorgt dafür, dass er halt wieder ruhig ist.
Ja.
Und das ist so, als ich das gesehen habe, war ich so, yo, wie hart wollt ihr es uns denn serven? Also es ist, ich sag dir, später haben wir einen Kinderfilm, der weniger deutlich mit Bildern spricht als das.
Ja.
Das ist komplett verrückt. Also es war. Und dann gibt's halt immer diese konstruierten Szenen, wo du einfach denkst, ihr wohnt in New York und ihr habt eine Firma mit keine Ahnung wie viel tausend Mitarbeitern. Als ob ihr euch jedes Mal, jedes einzelne Mal im Aufzug begegnet. Das kannst du mir nicht erklären. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Nimm doch was anderes. Oder umgeh's halt ein bisschen. Aber es ist wirklich so, es gibt ja fast ab Minute 20 gibt es keine Sekunde mehr, wo nicht beide sich durch Zufall irgendwo treffen oder so. Und das, da habe ich mir einfach gedacht, fuck off, snooze.
Fairerweise muss man sagen, es gibt so ein paar coole Momente, wo ich dachte, ja, so könntet ihr es doch machen. Es gibt eine Szene, da sind sie in der Bar und da macht es auch Sinn, weil die ganze Abteilung quasi dort halt was trinken geht. Und da wird etwas gezeigt oder es wird ein Move gemacht, wo klar wird, oh, er übt jetzt eine gewisse Macht aus.
Genau,
und da dachte ich so, ja, das ist es das doch. Ist gut, das ist doch eure Waffe. Das könnt ihr doch jetzt durchspielen. Und da denke ich, da ist der Kopf am Rattern. Und denkst du, oh, wird er am Ende jetzt so der harte Bad Guy? Gibt es eben jetzt irgendwann dieses Corporate-Ding? Weil ein großer Teil des Films ist ja, oh, sie ist der CEO. Sie könnte ja alles verlieren. Und das ist ja auch die spannende Frage des Films, wo ich dem Film ein bisschen Credit gebe, dass er anregend ist. Wo du dich ja fragst, wer von den beiden geht denn hier gerade die größere moralische Schwierigkeit ein?
Das ist, glaube ich, ganz gut.
Also ist sie diejenige, die ihre Macht missbraucht, weil sie der CEO ist? Oder ist es er, der sie jetzt da gleich in was rein erpresst?
Genau, der ist halt puh, also einfach eine Erpressung,
Und da muss ich halt jetzt leider so ein bisschen no-spoilern quasi. Da kommt dann am Ende gar nicht so viel, wie man vielleicht Bock drauf hätte.
Ja, ist ein bisschen Downer.
Ist ein Downer und dann bleibt's doch bei Nicole Kidmans Charakter und Nicole Kidman spielt es gut.
Ich finde alle
spielen wirklich, das sehr solide,
aber es reicht mir auch
nicht. Und hier kommt, und damit komme ich zum zweiten Punkt. Eben der erste Punkt ist, dass ich das unglaubwürdig finde mit der Kommunikation, weil du kannst halt sagen, würde sie das bisschen Mut haben, ihrem seit 19 Jahren verheirateten Ehemanns ein bisschen was anzuvertrauen. Und sorry, dass man das auch immer als so progressiv und empowernd darstellt, so ein Drama. Ich denke mir so, wenn das progressiv und empowernd wäre, dann wäre Folgendes passiert. Die beiden sind seit 19 Jahren zusammen, haben eine coole Ehe. Sie lernt diesen jungen Typ kennen und sie geht zu ihm hin und sagt, hey, ganz ehrlich, ich fühle mich so ein bisschen, ne, ich fühle, meine Sexual Desires sind nicht so ganz, werden nicht so ganz abgeholt. Ich hätte so ein bisschen Bock, keine Ahnung, ich meine, Ehepartnerinnen schlagen sich doch gegenseitig einen Dreier vor oder machen eine offene Beziehung. Ja, dann mach doch mal sowas. Also mach doch mal was, was wirklich in noch keinem Kinofilm so richtig, also wie viele Filme gibt's
über eine
dramatische offene Beziehung oder über... Ja, über
also nicht von den großen Sachen
halt. Das ist so nervig und dann ist es wieder dieses, oh, das Dunkle und ihr Geheimnis und ich muss so... Ich kauf's nicht, Mann. Und jetzt kommt der zweite große Punkt, der mir auf Nerv geht. Wie immer in solchen Thrillern, wie auch in Shades of Grey und ich glaube, wie in fast allen Sachen, ist es wieder so ein totales, oh ja, natürlich ist sie ein CEO oder wenn es vom Mann ausgehen würde, dann ist er halt irgendein Geschäftsmann.
Also der ist auch der Regisseur. Also
genau, er ist auch der Regisseur.
Der Regie, das ist krank.
Und dann kommt halt doch auch ein bisschen die linke Zecke in mir hoch, wo ich mir denke, muss man solche Filme immer aus so einer reichen Bubble raus erzählen und die haben die ganze Zeit fancy Kleider an und alles ist immer geil und alles und die gehen immer in irgendwelche Bars, in die ich niemals freiwillig einen Fuß reinsetzen würde. Kann mir irgendjemand auch endlich mal so einen Film machen, wo es einfach um normale Leute geht, weil dann kommt ein schwieriger Punkt, wo ich auch einfach sagen muss, und ich bin ja jemand, ich gucke gerne viele Filme und ich gucke ein Stück weit, das hört sich ja doof an, aber ich gucke ja auch mal gern Filme, die ich gar nicht so gern mag, einfach weil ich so eine Leidenschaft habe für, ich möchte mir das ja ansehen und ich möchte das verstehen. Ja. Und ich denke mir so, aber sorry, ich habe einfach kein Mitleid mit solchen Characters. Wenn du mir den Charakter in den ersten 10 Minuten als diese superreiche, alles zerberstende, erfolgreiche Eat-Them-All-CEO vorstellst und dann kommt irgendein Praktikant, der es auch hochschaffen will und einer ist der fancyste Regisseur der Stadt und die Kids leben in einem Landhaus. Ja, sorry, also so emotional drin bin ich dann halt auch nicht. Ja, zeig mir doch endlich mal einen Film, wo vielleicht mal eine normalsterbliche Person halt dann vielleicht so eine sexy, dunkle Intrige beginnt, dann bin ich vielleicht auch einfach mehr invested.
Aber Dominik, du musst verstehen, der Christian Lindner braucht halt auch einen sexy Psycho für das Thriller, ne? Ja, also das muss man vielleicht, der braucht das halt auch, ne?
Ja, und dann sagen halt Regisseurin Halina Rain und Antonio Banderas, der eben den Ehemann spielt, sowas wie, ja, ist doch geil, mal wieder so einen Film zu machen, der sich was traut und der so ein bisschen sexy Kino zurückbringt und ich so, für wen traut ihr euch was? Was soll daran jetzt mutig sein? Okay, von mir aus ist das von Nicole Kidman, da sind schon Szenen dabei, wo man sich denkt, wow, hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht, dass man sie noch so sieht. Aber alles in allem, was ist denn jetzt hier mutig und sexy für wen? Also eben, ich find's halt nicht sexy, wenn irgendwelche Superreichen im Büro einen auf, oh, bring mir doch mal den Kaffee. Ich find's nicht geil. Ja, nichts an diesem Film hätte mich annähernd angetört.
Das ist auch einfach nicht geil. Also das ist auch einfach so fucking basic, finde ich.
Das ist so basic. Ist so,
ja, hol mir den Kaffee.
Ja, Alter, ey.
Und dann geh
auf die Knie und
sie so, nein.
Und so, du willst es doch. Ja, okay, vielleicht es.
Nein, ich mach's nicht. Ja, okay, dann sage ich allen, dass wir eine Affäre haben. Ach, so eine Scheiße. Naja, aber wir bleiben bei Antonio Banderas und machen jetzt einen richtigen Übergang.
Ja,
weil Antonio Banderas spielt hier gut, aber noch besser spielt er meiner Meinung nach in Paddington in Peru. Fucking Paddington 3. Ich war gehypt wie sonst was. Dominik hat ja sogar noch den ersten geguckt, den zweiten hast du nicht geguckt.
Kommt nächste Woche.
Heuchler. Und unabhängig davon ist der dritte Paddington dieses Mal nicht von Paul King in der Regie, sondern von Dougal Wilson. Und das ist kein Problem, ist mir aufgefallen, weil ich habe im Intro gemerkt, dass die Story von Paul King ist. Und dann war ich so, okay, vielleicht ist mein Bär in guten Händen. Und dann saßen wir da gestern mit 10 Leuten in der ersten Reihe in einem kleinen Kino bei uns und haben den in der OMU geschaut und ich war wieder hin und weg. Fucking guter Film. Paddington hat ein großes Problem. Er lebt ja bei der Familie Brown in Windsor Garden und er kriegt einen Brief von der obersten Mutter, also einer Nonne, weil seine Tante Aunt Lucy lebt in Peru in einem Retirement Home for Retired Bears. Also eine Art Seniorenheim für Bären, für, wie nennt man das, Retired?
Ja, für Bären pensionierte Bären.
Bären im Ruhestand, ja, stimmt. Ja. Und das wird von Nonnen geführt. Und sie sagt, hey Paddington, die Aunt Lucy, die ist ein bisschen loco gerade. Also die kommt nicht mehr zum Bingo-Abend und so, die bleibt nur noch in ihrem Raum. und du musst unbedingt helfen. Und dann entscheidet sich Paddington mit der Familie Brown nach Peru zu fliegen, um halt zu schauen, was mit Aunt Lucy los ist. Und als sie da ankommen, ist Aunt Lucy nicht mehr da. Und dann entdecken sie in ihrem Zimmer, dass sie auf der Suche nach einem Tempel von Inkas sind, der vermeintlich nach Eldorado führen soll. Also zu dem Gold der Inkas, was niemals gefunden wurde. Mhm. Und dann treffen sie eben auf Antonio Banderas, der ein Boot, rein zufällig ein Boot hat, mit dem die dann da den Amazonas lang schippern. Und dann entfaltet sich ein riesiges Abenteuer mit tollen, sehr tollen Szenen und sehr tollen und sehr lustigen Aufnahmen von Paddington. Und ich muss sagen, am Ende hat er mich wieder bekommen. Also da ist die ein oder andere Träne geflossen, Dominik. Es war wundervoll. Oh. Da ist, die lösen das immer schön auf. Und leider wurde Sally Hawkins ersetzt. Ich weiß nicht, ob Sally Hawkins einfach nicht mehr dabei sein wollte. Ich weiß nicht, was genau der Grund ist. Als Mutter. Und sie wird jetzt übernommen von Emily Mortimer, die aber auch sehr gut spielt, also als Mutter. Sonst ist die komplette Familie wieder an Bord.
Und Olivia Colman als
Olivia
Nonne.
Olivia Colman.
Oh, ist das cool.
Als Nonne. Und das ist richtig stark. Hugh Grant hat auch noch seinen Moment. Und man muss wirklich sagen, perfekt abgerundet. Den muss man unbedingt sehen. Ist halt was anderes wie der zweite Teil, weil der zweite hat halt so sehr, eine sehr künstlerische Sache, wie ich auch sage, dass es oft so ein Anderson-like Ding hat. Und halt ein anderes Art von Storytelling. Aber hier ist wirklich dann so richtig, du bist richtig in diesem Abenteuer drin. Weißt du so, also dieses typische Dschungelabenteuer, du kämpfst dich da durch. Aber du bist einfach mit Paddington so. Und der ist halt einfach ein G. Paddington ist halt einfach der kleine Mann, den wir alle brauchen in unserem Herzen. Und ich denke, dass du den unbedingt gucken solltest.
Ich glaube auch. Und davor noch Paddington 2.
Also große Empfehlung. Ist wieder ein Kinderfilm, der die richtige Message vereint. Von wegen Abenteuer, aber auch, dass man sich auch wo zu Hause fühlen kann, obwohl man ja nicht von dort kommt.
Ja. Ja. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Weil wir haben jetzt 3 Paddington-Filme und wir wissen ja, dass du den 2. vergötterst.
Ja.
Aber wenn du jetzt das eben so ranken müsstest, ist es dann einfach 2-1-3 oder wäre es 2-3-1? Also ist der 3. jetzt sogar noch besser als der 1.
Ich würde sagen, der 3. und der 1. sind auf einer Stufe. Mhm. Und der 2. ist ganz oben,
ja,
mit großem Abstand. Aber das ist halt auch, weil im ersten Teil spielt London für mich so eine Rolle, weil London so ein Charakter ist in den Filmen. Und hier ist es halt Peru, klar, ist halt seine Heimat und es gibt schon Sinn. Aber es hat natürlich nicht so dieses Lebendige und diese schnelle Stadt, wo du von einem Taxi ins nächste springst und so, was halt diesen Vibe von den ersten beiden so ein bisschen performt hat. Aber der 3. ist wundervoll. Also den muss man auf jeden Fall angucken. Vor allem mit kleinen Kindern, glaube ich. Die freuen sich. Paddington ist super.
Aber es ist dann auch so ein Film, der die Kids halt einfach abholt und die sind zufrieden. Aber die Erwachsenen sind so, die ist dann nochmal emotionaler. Weißt du, der Inside-Out-Effekt.
Ja, jetzt nicht so krass über Inside-Out. Aber du wirst schon manche Sachen mehr wertschätzen. Und vor allem als Filmfan. Also haben sie wieder schön so ein paar Nuancen eingebaut, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Aber wenn man mal einen Indiana Jones gesehen hat zum Beispiel, dann wird man schon wissen, wo man da manchmal ist. Also es ist schon cool.
Ja.
Aber jetzt nicht so wie bei Inside Out, dass du so eine ganz andere, in eine ganz andere Grube nochmal schlägst. Aber das ist auch schwierig. Das kommt ja auch selten vor.
Ja, ne? Klar. Absolut. Wahnsinn. Ja, ich freue mich riesig. Ich habe jetzt geplant, ich werde mir
nächsten Doomsday.
Am nächsten Dienstag schaue ich mir Paddington 2 an, um dann optimal vorbereitet zu sein, mir den 3. anzugucken. Ist auch wahrscheinlich ein knackiges Erlebnis, ne? Wie lange geht der?
106 Minuten. Oh, also sehr knackig.
Sehr knackig.
Fühlt sich an wie eine halbe Stunde.
Echt?
Das ist schade halt, weil der ist auch wieder schnell rum, aber es ist wirklich ein schöner Film.
Ja, hier, Baby Girl geht 120, fühlt sich an wie 250.
Ja, tot. Also wirklich. Also ich hatte wirklich bei Baby Girl nochmal ganz kurz, hatte ich wirklich ein, zwei Mal den Moment, wo ich gedacht habe, kann man da auch einfach mal kurz die Augen zumachen? Habe ich selten.
Ja.
Da war ich manchmal ein bisschen so, ja, komm, gut.
Ich war auch überraschend frustriert. In welchem Film ist Antonio Banderas sexier?
In Der gestiefelte Kater. Da spricht er nämlich.
Richtige Antwort.
Die gestiefelte Kater.
Ja,
heilige Guacamole.
Das ist wirklich hot.
Ja. Schön. Okay, Dominik, erzähl uns doch mal über einen anderen 94-Jährigen, weil Paddington vielleicht 94 ist, vielleicht auch nicht.
Thomas auf der Suche nach Überleitung. Jo Leute, ich habe mir Juror Nummer 2 angeguckt, vergangenen Montag. Und ich habe das Gefühl, Juror Nummer 2 Der geht nicht gut von den Lippen, ne? Juror Nummer 2. Ich finde, Juror geht nicht gut von den Lippen.
Ja, wie heißt der im Original?
Juror Number 2.
Okay. Weil das erste Mal habe ich von der Großmutter meiner Freundin gehört, die Französin ist, und sie hat gesagt, Thomas, have you seen the second judge? Und ich what the fuck?
Ich dachte auch, aber das stimmt ja nicht, weil er ist ja nicht ein Judge.
Aber sie hat, glaube ich, einfach nur versucht, den französischen Titel irgendwie zu übersetzen, und ich habe halt nicht gewusst, wovon es handelt.
Ja, ich dachte auch, ich habe mich auch gefragt, wie er im Original heißt, weil ich dachte, Juror wäre ein sehr deutsches Wort, aber er heißt Juror Number 2. Und es ist der letzte Film, also zumindest wird es halt so
vermeintlich gesagt, bevor das Comeback kommt, so wie immer, ne?
Der letzte Film von Clint Eastwood, Clint motherfucking Eastwood, der jetzt 94 Jahre alt ist. Das ist schon auch einfach, ich habe es mir echt oft überlegt, mit 94 im Regiestuhl da, nochmal so ein Brett directen, das ist schon auch einfach krass.
Aber der macht als Schauspieler nichts mehr jetzt auch. Also es ist wirklich sein allerletztes Mal, dass er irgendwie ein Filmset betritt, oder wie?
So wurde es ja jetzt einfach, was heißt vermarktet, also ja, so wurde es als Information rausgegeben.
Und ist es denn würdig, Dominik?
Ja, ich finde, ja. Es ist ein Film, der ein paar Schwächen hat, die ich gleich spoilerfrei zu erklären versuche. Aber der kriegt mich. Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Babygirl-Gegenteil, weil für solche Filme habe ich einen Platz in meinem Herzen. Es ist am Ende des Tages ist halt ein Gerichtsdrama mit dem Twist einer sehr krassen moralischen Komplikation, einem Dilemma. Und sowas, ich stehe auf sowas. Also irgendwie, also Gerichtsfilm ist ja schwierig, weil kann halt auch schnell langweilig werden. Ja. Aber kann halt auch einfach fucking epic kreativ inszeniert werden, wie in Anatomie eines Falls zum Beispiel, was ja letztendlich auch ein Gerichtsdrama ist. Und das hier ist, ich weiß nicht, der Film macht für mich so eine unglaublich tolle Mischung aus so einem Klassiker. Weißt du, da ist schon Clint Eastwood so, du denkst schon an so einfach so Filme wie Million Dollar Baby und auch, wo du einfach so denkst, das waren so Filme, mit denen ich halt auch ein bisschen aufgewachsen bin in den 2000ern, die einfach so eine sehr classic Narrative hatten und trotzdem ja versuchen, irgendwas zu twisten. Erstmal kurze Story, es ist wirklich hochinteressant. Es geht um einen Mann, der bei Gericht dazu vorgeladen ist, ein möglicher Juror zu werden, also ein Geschworener. Also muss man ja kurz das US-amerikanische Gerichtsverfahrensystem sich nochmal kurz vor Augen führen. Das ja, läuft ja dann so ab, da gibt's ja dann am Ende diese 12 Geschworenen, die hören sich ja die ganzen Debatten an, also wie dann die Anklage und die Verteidigung da gegenseitig sich die Sachen um die Ohren schmeißen. Und die Richterin oder der Richter, der ist ja wirklich nur da, um das Ganze so ein bisschen zu moderieren und natürlich die Regeln einzuhalten und am Ende das Urteil zu verkünden. Aber diese 12 Geschworenen ziehen sich ja nach der Verhandlung zurück und müssen zu einem einstimmigen Urteil kommen.
Genau, ja.
Ist ja auch nicht der erste Film, der mit dieser Gruppe von Menschen etwas legendäres macht. Man könnte meinen,
da gibt es vielleicht sogar einen Film. Ne?
Gibt es vielleicht einen ganz, ganz bekannten Film darüber. Auf jeden Fall folgen wir einem Mann, der, und das, da wirft es einfach direkt rein, also es geht wirklich direkt damit los, dass der ins Gericht läuft und wir sehen, okay, der ist da jetzt halt irgendwie dabei. Spannend für ihn ist, seine Frau zu Hause ist gerade hochschwanger und es ist auch eine Risikoschwangerschaft. Und deswegen ist da direkt so eine Spannung drin, weil wir wissen, der will da nicht unbedingt sein, der hat jetzt keinen Bock, in so eine langwierige Gerichtsverhandlung einbezogen zu werden. Und es wird so durch die Blume erklärt, dass er eigentlich versuchen wird, als ungültig zu gelten. Weil es läuft dann so, da sitzen am Anfang mehr als 12 Geschworene, also potenzielle Geschworene. Und dann darf die Anklage und die Verteidigung die kurz interviewen.
Und die stehen und dann er versucht dann, dann sozusagen nicht reinzukommen, damit er wieder nach Hause kann, oder?
Genau, also er versucht einfach so zu antworten, dass die jetzt vielleicht denken, ja, der ist jetzt nicht der beste Kandidat.
Okay, ja.
Ob er das jetzt so krass macht, aber es gibt ein Gespräch mit seiner Frau darüber, dass er das doch versuchen könnte. Und genau, dann wird er auch so interviewt, ist da einfach so, also Herr Merkel, Sie sind von Beruf das und das, Sie haben mal vor 3 Jahren das gemacht, was halt sagen Sie dazu? Und dann sagst du halt irgendwas wie, ja, nee, passt.
Ja,
und genau, es wird am Anfang, das ist eigentlich ganz wichtig, es wird gefragt, der Angeklagte wird reingeführt. Der Angeklagte in einem Mordfall. Und dann wird als allererstes gefragt, ist irgendjemand von den potenziellen Geschworenen hier, der diesen Mann kennt aus irgendeiner Situation und deswegen jetzt auch zugeben kann, nee, ich bin in diesem Fall nicht neutral. Und deswegen bist du natürlich automatisch raus. Mhm. Das eine sagt dann auch so, ja, ich bin Busfahrerin und der ist schon ein paar Mal in meinem Bus mitgefahren. Ist das jetzt ein Problem? Und die Richterin ist so, ja, nee, pff, scheiß drauf. Er sagt erstmal nix. Kommen wir gleich
dazu. Ist es inszeniert? Also ist es inszeniert auf ihm? Mit der Kamera, dass du merkst,
der hat
wie hoch ist es, dass du merkst, dass er ihn kennt oder dass er mit ihm was zu tun hat.
Es ist erst 5 Minuten später.
Okay, aber weil das ist ja oft so, dass man dann so wirklich so krass, man sieht so das Gesicht von der Person. Ja. Und weißt du, so die werden so, oh, wir haben das unterschwellig aufgenommen, ja.
Nee, das ist tatsächlich ein kleiner, cooler Twist. Im ersten Moment merkt er wirklich nichts und es ist auch so gespielt, dass er genuin nichts merkt.
Okay.
Also dass er wirklich denkt, so, ja, okay, das ist der Typ, er erkennt ihn nicht. So, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, er wird ausgewählt. Und sie sagen, ja, du bist einer von den 12, du bist Juror Nummer 2. Und er geht nach Hause zu seiner Frau und sagt, ja, sie haben mich genommen. Und das ist dann wirklich halt erstmal traurig, weil die Frau natürlich auch so ist, ja, scheiße, sie hatten ja gehofft.
Aber das ist, nochmal ganz kurz zu verstehen, es wird bei jedem Gerichtsfall werden neue 12 Geschworene ausgewählt.
Genau.
Okay, das wusste ich gar nicht.
So ist es. Und die werden wirklich ausgewählt. Und dann
und ist jedes Mal, und das heißt, der Mordangeklagte kam rein und dann wird halt jedes Mal auch gefragt, ja, kennen Sie die Person? Und dann,
Genau. So, und dann ist erstmal kurz traurig, weil dann klar wird, er kann sich jetzt halt schlecht um seine Frau zu Hause kümmern, die wirklich halt, die ist halt so fucking hochschwanger, die braucht ihn halt auch, also so, oder die braucht Hilfe. So, die hat jetzt keinen Bock, da alleine den ganzen Tag ihren Shit zu machen. So, und dann wird halt klar, es ist ein Mordfall und es ist ein sehr komplizierter. Ich roll mal ganz kurz auf, der Mordfall ergibt sich so, dass der Angeklagte und seine Freundin, also zumindest galten sie als, also Paar. Galt es als Beziehung, es galt als Paar, die waren in einer Bar, so eine Country-Music-Bar irgendwie, wo halt alle ihren Whisky saufen, so ein bisschen außerhalb der Stadt. Und da haben sie sich gestritten, das haben Leute gesehen. Also wird dann auch ganz viel mit Zeugenaussagen gearbeitet und Rückblende, das ist ganz geil. Und am Ende dieses Streits ist sie rausgerannt, es ist strömender Regen, es ist Nacht, es ist spooky. Und er ist auch hinterher, da haben sie sich draußen auch nochmal angeschrien und dann läuft sie weg. Und er sagt so, ja, fick dich doch. So. Und sie sagt, sie läuft jetzt nach Hause, was natürlich total unverhältnismäßig ist, weil es regnet wirklich wie aus Eimern und es ist einfach nicht gut, sich da jetzt irgendwie an der Straße entlang zu laufen. Aber seine Aussage ist, so war es halt. Sie ist gegangen, er ist gegangen, fertig. Und dann, ein paar Minuten später, läuft sie eben an diesem Highway, ne, kein Highway, aber halt eine Schnellstraße entlang. Und auf mysteriöse Weise kommt sie auf einer Brücke zum Sturz und fällt halt in so einen darunterliegenden Creek, so ein kleines Mini-Flüsschen, und da stirbt sie. Und man weiß nur, okay, sie muss durch einen stumpfen Gegenstand gestoßen worden sein. Und letztendlich, ja, zählt die Anklage halt einfach eins und eins zusammen und sagt, das muss halt der Typ gewesen sein, alle Indizien sprechen dafür, wobei man von Anfang an denkt, naja, so richtig, also krasse Beweise sind es jetzt ja nicht. Die wissen ja nur, die haben sich gestritten und es gibt halt irgendwie niemand anderen. Und das wird auch immer wieder aufgegriffen im Film, dass man sich's vielleicht zu leicht gemacht hat. Und einfach auch gar keinen Bock hatte, groß mehr nachzufragen, weil der Typ ein easy catch ist. So. Mhm. Ist irgendwie, später kommt noch raus, er gehört irgendeiner Gang an, hat so ein fettes Tattoo am Nacken und da wird dann auch nochmal klar, ja, die wollen ihn halt auch irgendwie einbuchten. Naja. Und als dieser Fall aufgerollt wird und dann fahren die so einen Bildschirm rein und dann kommt, an diesem Abend waren sie in dieser Bar, und an diesem Tatort geschah es, da kommt dann genau
da kommt,
da kommt der Close-Up auf ihn und er ist so, warte mal, was? Ja. Ich war doch da dabei.
Ja, okay.
Und dann will er es aber nicht mehr sagen, weil also dann kriegt er irgendwie kalte Füße.
Denkst du, es ist schon mal in echt vorgekommen, dass im Nachhinein jemand gemerkt hat und hat es nicht gesagt?
Ja, ich meine, so abwegig wirkt es nicht.
Ich glaube, es passiert öfter, dass sie dann was sagen.
Ja, er sagt, ja, er hat seine Gründe. Ich meine, jetzt will ich auch langsam aufhören, die Sachen
zu spannen. Ja, lieber.
Genau, das ist der Setup. Er merkt, oh scheiße, er war doch dabei und erinnert sich an kleine Sachen davon. Und ja, dann kommt ihm plötzlich eine sehr erschreckende Erkenntnis in diesem Fall. Und das ist super geil und der Film hatte mich so in der Hand und ich war so, was ein geiles Dilemma. Also wirklich, ich will den Punkt jetzt noch nicht verraten, aber es ist so gut. Aber gleichzeitig, und das ist so schade, macht der Film sein Riesenproblem damit auf. Weil du als Zuschauer, das ist ja eine Riesenentscheidung des Films, du weißt dann viel. Ich meine, oft machen ja so Murder-Mystery-Sachen, machen sie absichtlich so, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin nichts weißt. Dadurch wird ja alles super spannend und man kann dich 10-mal hin und her twisten. So ist es halt ein kleines Problem, weil ich würde sagen, nach einer Dreiviertelstunde weißt du Bescheid als Zuschauer.
Also es ist zu auktorial sozusagen.
Genau. Und dann dadurch sind die manche Szenen im Gericht, wo die dann halt diskutieren und wo irgendwas krass aufgearbeitet wird und wo sie dann im Geschworenenraum sitzen, halt ein bisschen lame, weil du ja denkst, naja, du weißt, also es ist für dich halt gerade nicht spannend. Es ist nur spannend, wie der Hauptcharakter, wunderbar gespielt von Nicholas Hoult übrigens, halt damit umgeht. Und da merkt man, da hat Clint Eastwood halt den Fokus drauf gelegt. Und ich find's auch geil. Aber ich verstehe da natürlich, ich habe jetzt auch schon ein paar andere Reviews gelesen, dass Leute meinten so, naja, da wird's halt ein bisschen, es ist dann halt nicht so krass spannend und es erlaubt sich auch keine krassen Twists mehr, weil du weißt ja jetzt halt einfach, was abgeht. Aber der Film konzentriert sich halt eiskalt auf ein moralisches Dilemma. Was macht diese Person, die dann so unter Druck ist? Zu Hause ist die schwangere Frau, kurz vor Baby-Rauswurf. Im Gericht geht jetzt alles drunter und drüber. Er muss irgendwie seinen Arsch retten. Er bringt sich selber vielleicht in Gefahr. Dann geht's noch um so ganz krasse Sachen, wie halt einfach, also eine Basic-Frage um Gerechtigkeit. Wie funktioniert das Rechtssystem? Ist das Rechtssystem gerecht? Wie sammelt die Polizei? Da wird so viel aufgemacht, weil die Anklage ist eine Politikerin. Also sie ist halt Juristin und sie will aber gerade, was will sie werden? Ich glaube, sie will Senatorin werden oder irgendwie.
Okay, ja.
Oder hier Mayor of irgendwas. Ja. Und das ist dann auch alles und das finde ich richtig, richtig geil. Und deswegen würde ich sagen, ja, der Film hat eine Schwäche in dieser Erzählung und dass du halt manchmal denkst, naja, so ganz, irgendwie müsste jetzt halt nochmal ein Twist kommen und der kann halt nicht mehr kommen, weil die Katze ist aus dem Sack nach einer Stunde spätestens. Aber wie der Film es erzählt, fand ich liebevoll gemacht und ich habe das abgekauft. Also ich wusste, was Clint Eastwood uns da erzählen will und ich finde es auch geil. Und ich finde auch, dass noch kein Gerichtsdrama den Fokus so krass darauf gelegt hat.
Ja, okay, aber das ist ja dann auch wichtig.
Ja.
Also, dass man wenigstens erkennt, was er machen will, das passt doch dann.
Und wie lang ist der? Auch so einfach 2 Stunden irgendwie um den Dreh. Hat sich für mich nicht lange angefühlt.
Okay, ja, ich bin gespannt. Dann
am Ende vielleicht noch so 10 Minuten. Übrigens überragend gespielt, wie schon gesagt, von Nicholas Hoult und auch von Toni Collette, die Politikerin Anklägerin spielt. Super, super geil. Und in den Side-Characters gibt es dann schon noch Twists. Das macht er dann ganz clever. Also
spielt Clint auch eine kleine Rolle?
Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
Okay.
Vielleicht ist er in der Bar
irgendwie. Vielleicht ist er so ein Cameo-mäßig
unterwegs. Ja, müssen wir nochmal gucken. Vielleicht ist er in der Bar irgendwo in der Ecke. Passen, ne? Genau, ich habe auch wirklich noch so ein paar krasse Charakter, ja, wie soll man sagen, Bestandteil habe ich jetzt auch nicht verraten. Da kommt schon noch ein bisschen Tiefe rein. Also für mich ist es eine Empfehlung für Leute, die Bock haben auf so einen Film, der so gute Fragen aufwirft. Also eben Fragen um, was ist denn gerecht und wie muss man sich denn, was ist ein moralisches Dilemma? So, es geht nicht darum, oh, ist das jetzt ein mega spannender Gerichtsthriller, wo am Ende der Mörder rauskommt? Darum geht's wirklich überhaupt nicht. Sondern es geht darum, das zu ergründen. Also was macht das mit einem Charakter, mit Verantwortung und so? Ja. Ich fand's geil.
Also mehr so die Psychoanalyse schon fast.
Ja, ich habe dem Film 3,5 Sterne auf Letterboxd gegeben. Das klingt vielleicht sogar eher dann. Also ich finde diesen Film besser, weißt du, als diese Bewertung vermuten lässt. Weil ich habe ihm halt paar Punkte abgezogen wegen der offensichtlichen Schwächen. Aber der hat mir schon richtig Bock gemacht. Und ich habe auch so, weißt du, währenddessen mal gedacht, oh, den würde ich nachher meinem Bruder empfehlen, weil ich weiß, der mag so Sachen. Und ich würde den mir, glaube ich, auch in einem Jahr
nochmal angucken. Das ist doch schön, wenn man so auch direkt merkt, wenn man es auf eine bestimmte Person bezieht auch.
Ja. Und wenn du das Gefühl hast, du willst ihn nochmal gucken.
Ja, das ist immer gut.
Um wieder den Turn to Baby Girl zu machen, wo ich mir im Kino schon dachte, ich möchte, dass der jetzt langsam vorbei ist.
Aber einen Film müssen wir beide auf jeden Fall nochmal gucken.
Nämlich?
Ja? The Brutalist.
The Brutalist.
Weil wir haben ihn zwar gesehen, aber leider auf Deutsch. Aber das ist, finde ich, in Ordnung gewesen.
Es war völlig in Ordnung, ja.
Wie machen wir das denn jetzt, Dominik? Wie würdest du die Geschichte von The Brutalist auch nur ansatzweise erzählen?
Ja, Leute, wir haben uns ein bisschen Gedanken auch dazu gemacht. Der Film ist lang, er ist epic, er ist gerade heiß diskutiert. Es ist ein super wichtiges Thema irgendwie für diesen Podcast. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir trennen das heute ein bisschen. Wir werden jetzt einerseits versuchen, die Story kurz reiß
mal um die Scheiße.
Und wir wollen natürlich vor allem drüber reden, was er mit uns gemacht hat.
Ja.
Auch über die Performance. Und wir haben uns überlegt, dass wir dann einfach die Folge offiziell sozusagen beenden, ohne Spoiler. Also, dass wir sagen, okay, ab jetzt spoilern wir, tschüss, bis nächste Woche, für die diesen Film noch nicht gesehen haben.
Und ihr kommt dann mit uns sozusagen in den Backstage danach.
Genau, für die Leute von euch, die dann diese Folge gerade hören, während sie den Film schon gesehen haben. Ihr bleibt einfach dran, wir machen kurz 3 Sekunden Stille und dann geht's einfach weiter und dann reden wir noch über Sachen, weil wir haben gestern nach dem Kino gesagt, boah, wir müssen einfach über so ein paar Sachen reden, die halt Spoiler wären.
Wir haben auch gedacht, wenn man
Bock mit euch irgendwie das zu ergründen und auch, dass ihr das euch anhören könnt.
Wenn ihr den Film dann gesehen habt.
Genau, wenn ihr den Film gesehen habt, macht's bitte wirklich nur dann, versaut euch das nicht. Es ist ein mega krasses Kinoerlebnis, das nehmen wir jetzt schon vorweg. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann schaltet bitte wirklich ab, wenn wir sagen, okay, jetzt kommen die Spoiler, weil wir werden's euch im wahrsten Sinne des Wortes verspoilen.
Ich finde, als erstes muss man eigentlich sagen bei The Brutalist, dass das wieder mal ein Film ist, der auf den man nicht warten sollte. Also man sollte nicht warten.
Ja.
Man sollte einfach sagen, ja okay, ich habe jetzt heute Zeit, jetzt ziehe ich ihn mir rein. Weil wenn du den verpasst, ich glaube, der ist daheim richtig scheiße.
Ja.
Weil es ist einfach, das ist wieder so ein absoluter Kinofilm. Da brauchst du die Soundanlage, du brauchst den fetten Bildschirm und das ist wieder was, was du dir nicht holen kannst. Und ich würde jetzt einfach mal versuchen, so ganz grob zu erzählen, was denn so die Ausgangslage ist, oder?
Bitte.
Also, wir haben Laszlo. Laszlo flüchtet aus Bremerhaven mit einem Schiff nach Amerika, denn er wurde im Zweiten Weltkrieg und während der Zeit des Holocausts von den Nazis verfolgt und hat jetzt die Möglichkeit bekommen, zu seinem Cousin Attila nach Philadelphia zu ziehen.
Jawohl. Und er kommt also ursprünglich aus Budapest.
Genau, er kommt ursprünglich aus Budapest, ist geboren in Österreich-Ungarn noch, wird am Anfang noch gesagt. Und Laszlo ist dafür bekannt, dass er einige sehr bekannte Gebäude in Budapest, darunter Synagogen, Bibliotheken,
Theater,
entworfen hat als Architekt und damit auch eine gewisse Bubble an Fans oder sowas, wie würde man sagen.
Er ist in der Architekturszene anscheinend schon, halt einfach schon, eine krasse Nummer. Hat bei Bauhaus studiert.
Genau, und er hat einen sehr brutalistischen Stil, das kann man vielleicht vorwegnehmen. Er arbeitet viel mit Beton und das hat den Nazis, seine Art hat den Nazis nicht gefallen und deswegen wurde er verfolgt, aber auch natürlich, weil er Jude ist. Und dann kommt er in Philadelphia an bei seinem Cousin und macht dann die ersten Erfahrungen mit dem American Dream, also sich von Tellerwäscher zum Millionär sozusagen hochzuarbeiten und versucht über verschiedene Jobs einfach Geld zu verdienen und sehnt sich danach, seine Familie, das ist seine Frau und seine Nichte, auch nach Amerika zu holen, die noch in Deutschland feststecken. Oder an der österreichischen Grenze war, Aussage. Und er tritt dann durch seinen Cousin an eine Person, die sehr viel Geld hat, gespielt von Guy Pearce, übrigens Laszlo gespielt von
Adrian Brody,
der sehr viel Geld hat und der seinem Vater eine Überraschung machen will, indem er ihm eine Bibliothek in seinem Anwesen, ist ein riesiges Anwesen, entwerfen lassen soll und das soll Laszlo übernehmen. Und der Vater wird dann durch diese Bibliothek aufmerksam auf Laszlo und seine Fähigkeiten als Architekt, weil das ja eigentlich schon untergegangen ist. Viele haben damit gerechnet, dass die Bauten in Europa im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, aber manche stehen noch. Und er engagiert ihn dann für sein vermeintliches Lebensprojekt.
So ist es, ja.
Und ich glaube, dass man sehr schwer erklären kann in so wenig Sätzen, was da alles noch dazwischen passiert. Aber der Grundstein ist sozusagen, er soll ein Community Center in einem kleinen Dorf bauen, was von dieser reichen Familie gesponsert wird und vier verschiedene Gebäudetypen in einem vereint. Mhm. Und das ist einmal eine Sporthalle, eine Bibliothek, ein Auditorium und eine Kapelle, eine katholische Kapelle.
Alles in allem soll es ja so eine Art Gemeindezentrum sein und dann merken sie, dass um noch den großen Batzen Geld zu kriegen, müssen sie ja quasi noch eine Kapelle reinmachen, weil dann die Kirche...
Ich glaube, es ist protestantisch sogar, es ist nicht katholisch, es ist eine protestantische Kirche. Aber genau, das ist dann sein Projekt. Und der ganze Film handelt im Endeffekt davon, wie er als Immigrant in dieses Land kommt und mit offenen Armen empfangen wird. Aber ich glaube, dass er auch relativ schnell merkt, und man merkt es auch im Film relativ schnell, dass sich das vielleicht ein doppeltes Spiel ist.
Ne? Ja.
Also, dass oft Offenherzigkeit und dieses Willkommen heißen auch Ausnutzung oder sowas bedeuten könnte.
Mhm. Ja. Ja, oder das, also Hauptdarsteller Adrian Brody hat es selber im Interview immer so beschrieben, als es ist die Immigrant Experience of the 1950s.
Genau. Ja, ja.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es geht ja dann viel darum später im Film natürlich, dass er merkt, okay, entweder haben die Leute hier offensichtlich keinen Bock auf uns, also manche Leute zeigen uns natürlich auch einfach Hate. Und die Leute, die anscheinend Bock auf uns haben, die wollen doch auch irgendwas. Die wollen doch ihren eigenen Profit draus. Und genau, also es dreht sich dann auch sehr viel um diese reiche Bubble. Also weil ja eben bei dem Typ, gespielt von Guy Pearce, weil er da ja dann so ein bisschen unters Dach kommt. Aber man ahnt halt die ganze Zeit, irgendwas ist da doch. Irgendwas ist hier doch fishy. Irgendwas passt nicht ganz zusammen. Und Guy Pearce, das will ich jetzt gerade mal kurz vorausgreifen, bevor wir ein bisschen systematischer vorgehen, ist auch so fucking geil, wo ich mir dachte, wie schwer es ist als Schauspieler, das so eine Performance hinzunageln, die ganze Zeit auf dieser ganz schmalen Linie bleibt zwischen vertrauen wir dem jetzt oder nicht. Und er schafft es so gut, das so lange aufrechtzuerhalten in diesem Film, dass du dir einfach nicht sicher sein kannst, will der jetzt eigentlich was Gutes? Verstehen wir, ist es ein bisschen Missverständnis? Ist er ein reicher Wichser? verarscht er ihn am Ende und du bist dir nie
ja,
sicher.
Ja, so einen schmalen Grad des Schauspiels,
es muss man sagen. Es ist unfassbar krass.
Und es ist natürlich ein absoluter Ensemble-Cast. Wir haben Adrian Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Stacey Martin, Raffi Cassidy, Alessandro Nivola, muss man vielleicht noch sagen, als Attila.
Ja.
Und viele, viele Nebencharaktere, also wirklich sehr viele,
ja,
die aber alle auch öfter vorkommen. Also es gibt so eine Bubble von 40 Leuten oder 40 Charakteren, die schon aktiv immer wieder vorkommen, weil wir haben, also der Film geht offiziell 215 Minuten und da ist eine 15-minütige Pause nach einer Stunde 40.
Ja, also die reine Spielzeit des Films ist 3 Stunden 20.
Kann man genau. Und es ist eine sehr gut gesetzte Pause, meiner Meinung nach.
Ja.
Also das haben sie, das hat eigentlich genau bei der Hälfte, aber es passt einfach auch thematisch.
Ja. Ich kann ja direkt mal das zurücknehmen, was meine größte Sorge war. Ich weiß noch, vor 2 Wochen haben wir den Ausblick gemacht auf The Brutalist und ich war ja dann so ultra skeptisch mit meinem Lieblingsthema der Lauflänge und habe ja dann zu dir gesagt, naja, ein 3-Stunden-Film wie Wicked oder so, das geht ja klar, weil da halt so fucking viel passiert und weil es halt ein Fantasy-Epos ist und dann ist ja die ganze Zeit Action so. Und ich hatte ja Angst, wie will denn irgendein Drama über einen Architekt 3 Stunden 20 glaubwürdig spannend füllen? Und ich muss sagen, ich nehme hiermit alles zurück. Ich war zu keiner Minute war ich raus oder war so, oh, jetzt langsam hier, ne? Also wieder mal kein Vergleich zu dem, was wir heute gesehen haben, der nur 2 Stunden ging oder auch schon andere Filme in letzter Zeit, wo ich mir dachte, boah Leute, kommt mal zum Punkt. Bei The Brutalist, der steht da halt auch einfach außer Konkurrenz. Und das ist schon so ein kleiner Punkt, auf den ich eingehen will. Dieser Film, und das habe ich auch in meiner Letterboxd-Review sehr ausführlich beschrieben, das ist einfach so ein Film, den will ich gar nicht groß mit anderen Filmen vergleichen, weil für mich ist das, ich zitiere mal meine Review, wie du gehst halt ins Museum, guckst dir ein krasses Kunstwerk an, weißt du, also irgendein bekanntes Museum und ein bekanntes Kunstwerk und du bist halt einfach ergriffen und denkst so, ja, ist wirklich ein Meisterwerk und dann gehst du raus und dann bist du vielleicht so, ich meine, außer, dass wir jetzt eben noch die OMU nachholen müssen, aber wenn ich ehrlich bin, ist man ja dann nicht so, oh, nächste Woche muss ich hier wieder rein, sondern einfach nur, oh, geil, ich hab das jetzt gesehen. Und für mich ist es wirklich so, es ist für mich zum Teil irgendwie gar kein normaler Film mehr, wo ich sag so, das ist jetzt hier einer meiner Top 5 Lieblingsfilme, sondern es ist einfach ein Film, wo ich für immer sagen würde, leck mich fett, war das halt ein Meisterwerk. Also einfach so ein filmisches, lass uns jetzt mal vielleicht in das Systematische gehen, wir gehen mal so ein paar Departments ab, oder was heißt Departments, aber so ein paar Kategorien. Lass uns mal kurz von der Atmosphäre, von der Bildsprache reden oder einfach von den Shots. Also da waren wir ja gestern wirklich, da haben wir es manchmal ja auch nicht ausgehalten, nicht einfach kurz einen Kommentar zu geben, zu, also so uns zueinander einfach so, boah. Also manchmal haben wir sowas gesagt wie, Alter.
Ja, da gibt's schon, gibt's ja echt wirklich unglaubliche Shots, ne? Ja. Und das ist halt krass, weil der Film ist ja auf VistaVision gedreht. Also es ist halt schon auf Film.
Ja.
Und man sieht es dem auch an und das macht's so lebendig. Da gibt's ein paar Shots, wo sie im Bus fahren und man einfach immer nur so die Straße sieht für eine Minute. Einfach so eine Low-Camera-Angle ganz nah an der Straße und du siehst so diesen Feldweg oder Landstraße oder irgendwelche Aerial-Shots und diese Szenen in der mit der Architektur und so.
Und nicht nur die Schönheit der Shots, sondern auch die Komposition. Eine meiner Lieblingsszenen, die will ich so ein bisschen kurz beschreiben, weil die kommt auch recht früh. Da sind sie in einem Bus und man hört im Hintergrund, also off-camera, hört man einen Bettler sprechen, der einfach, ja, der halt sagt so, hey, wir brauchen auch was, so wir sind
am Fahren. Er sagt halt so dieses Typische wie eine Bahn oft.
Auch genau, also so bitte
ja, ich kleines erklärt bisschen so seine was. Situation, ja.
Genau, und dann kommt einfach so eine ganz schnelle
Montage.
Wunderschöne Montage, wie reiche Leute ihre Handtaschen zuhalten. Ja. Das ist so ein fucking genialer Shot.
So auf dem Schoß die Handtasche so richtig weg.
Ja. Und das war so gut. Und später wird es auch noch, das wird öfter aufgegriffen in dieser reichen Bubble, dass dann auch, während sich Laszlo mit diesem Guy Pearce Rich Character unterhält, kommen auch einfach manchmal, während die beiden reden, so Wechselshots auf die anderen reichen, älteren Männer, die so am Tisch sitzen und Poker spielen und Champagner trinken.
Ja, und auch immer so auf den Schmuck und so bezogen. Ja. Also bei den Frauen oft auf die Halsketten mit Bernstein und so auf die Ringe und so. Es hat schon einen hohen Stellenwert. Also man merkt schon einen Unterschied der Räumlichkeiten. Also wenn er
absolut,
wenn er jetzt nicht bei denen ist oder wenn er bei denen ist.
Auch der Eröffnungsshot, ich sag einfach mal Stichwort Freiheitsstatue, da habe ich auch das erste Mal eigentlich schon Gänsehaut gehabt.
Auch ein schöner Take, schon langer Take schon mit einem.
Erstmal so eine Plansequenz zum Start, ne? Erstmal so, eigentlich wo man schon dachte, Regie-Oscar möchte geholt werden.
Aber Voice-Over.
Ja, ja.
Und stimmt. Das ist, Es ist nicht der ganze erste Shot, es ist die zweite Szene eigentlich, aber schon richtig gut.
Ja, also, richtig krass.
Da führt einen gut ein, deshalb die Musik richtig krass. Apropos Musik,
wenn wir drauf kommen. Musik und Sound.
Ja, also hat man sich ja schon so ein bisschen drauf vorbereiten können, wenn man den Trailer gesehen hatte, dass die Mucke schon sehr besonders ist. Also so sehr, ein sehr schönes Thema hat.
Ja.
Ne? Und das verfolgt die Mucke auch sehr deutlich.
Ja. Ne?
Also du hast einen Soundtrack, der sich wandelt, aber am Score bleibt, würde ich sagen, ja, am Thema.
Ja. Wahnsinn, wahnsinnig.
Und beim krass. Sound, da gibt es wirklich so kleine Sachen. Ich habe es gestern zu dir gemeint, es gibt eine Szene, wo jemand an einem geschmückten Weihnachtsbaum vorbeiläuft und ich weiß nicht, so aus Erfahrung würde ich sagen, das war jetzt nicht geplant, dass er da in den Weihnachtsbaum reinläuft so leicht, also er streift zu so diesen Ast. Ja. Da kommt einfach nur dieser Sound von diesen, wenn du halt in den Weihnachtsbaum reinläufst, war halt einfach komplett authentisch. Also ich kann mir vorstellen, dass da jemand im Foley saß und sich überlegen musste, wie machen wir jetzt diesen Ton nach. Ne?
Ja.
Und das ist schon, also Sounddesign ist krass. Also der fühlt sich so raw an einfach.
Ja.
Also wie, als würdest du mit dem Ohr da drin hängen.
Und auch nochmal ganz kurz zum Look. Ich finde, der holt auch so the best of all worlds raus, weil du hast halt manchmal von der Struktur der Shots auch hast du das Gefühl, das ist halt jetzt einfach so ein Big Epic Once Upon a Time in America Ding. Halt so ältere Schinken. Dann hast du manchmal, wenn es mal cozy wird, also wenn sie auch einfach irgendwie in einem Wohnzimmer sind, dann hatte ich so ein Gefühl, so das ist das Gefühl, was ich in The Holdovers hatte, was ja auch diesen Retro-Look in dem Fall inszeniert. Hier ist halt auch fucking authentisch. Und ich habe mich an so viele gute Filme, die nichts mit diesem Film zu tun haben, erinnert gefühlt, wo ich dachte, ach krass, er holt denselben Vibe ab und darum geht's ja am Ende.
Ja, genau.
Und das bringt mich auch wieder zu dem Punkt von, es geht bei mir gar nicht so viel um den Film, sondern darum, dass es halt einfach so unfassbar gut gemacht ist.
Ja,
und deswegen geht
auch viel ja, das stimmt.
Und wenn es hier zu Award Season Sweeps kommt, wenn der am Ende hier die 5-6 Oscars holt, dann verstehe ich es halt auch. Trotzdem ist es ein bisschen lame für die Oscars.
Kann ich verstehen.
Aber dieser Film. Eben, wir haben jetzt nur kurz über Kamera geredet, über die Regie schließt das Ganze eigentlich immer wieder ein. Sound, Musik, was weiß ich, Kostüme, das ist alles einfach nur vom Feinsten.
On point, ja, und auch.
On point.
Ich finde auch, wenn man was für eine wichtige Rolle auch Freundschaft in diesem Film spielt und auch Liebe, und wie sich sowas wandeln kann, ist mega. Ne? Also viele so kleine Sachen drin, wo man sich einfach nur denkt, schöne Momente, die dich dann aber schön auch hitten.
Ja, es gibt natürlich auch, das ist natürlich wichtig für die Geschichte, was sich aus dem Plot ergibt. Laszlo ist ja dann wirklich 5 Jahre erstmal allein in Amerika, bevor seine Frau ja nachkommt. Und auch das bedeutet für die Ehe ein paar ganz schöne Stolpersteine. Und da kommen wir vielleicht gleich auch zur Überleitung, gleich zu Adrian Brody, um mal kurz ein bisschen beim Hauptcharakter zu bleiben. Der ist halt dann auch dreidimensional as fuck. Also wir kriegen hier zu keinster Weise, irgendwie wird der Hauptcharakter zu sympathisch dargestellt, sondern wir erfahren wirklich eine absolute, also als würde die Kamera 180 Mal um ihn rumfahren, um uns wirklich jedes Detail zu zeigen.
Ja, also wirklich krass.
Und das macht da merkt man auch,
dass es dargestellt und das Drehbuch und dass es dargestellt ist, unglaublich.
Es ist Show, also, Don't Tell vom
Allerzartesten. Aber er zeigt es auch, also Adrian Brody hat wirklich, beweist wirklich, dass er das Handwerk gemeistert hat. Das ist verrückt, ne?
Und er hat uns jetzt so ein bisschen gewonnen, ne? Weil wir haben es, also das ist jetzt eine völlig übertriebene Aussage, aber du wolltest unbedingt, dass Colman Domingo das Ding holt. Ich war auch so ein bisschen so, ja, Adrian Brody, der hat seinen Oscar, der braucht den
nicht
unbedingt.
Es gibt immer einen Unterschied zwischen Fan-Favorite und
Und dann spielt er uns an die Wand und leck mich am Arsch, der wird den so holen. Und das ist so unglaublich gut.
Ich freue mich auf die Rede. Du kannst
es einfach nicht fassen. Naja, man kann es nicht fassen, wie Adrian Brody das hier reinlegt, und ich habe auch wirklich schon fast ein paar Tränen verdrückt in den Interviews, die ich von ihm gesehen habe, auch wenn der ja oft ein bisschen weird ist oder man auch nicht so ganz weiß, was ist jetzt eigentlich sein Game.
Ja.
Aber es scheint für ihn auch schon so eine Genugtuung oder wie so ein großer Moment zu sein, weil er ja selber Einwanderungsgeschichte kennt und er meint, dass er diesen Film halt auch wirklich so oder diese Performance sehr seiner Mutter gewidmet hat, weil sie für ihn dieser Inbegriff ist von eine starke Frau, die sich so hart durchkämpfen musste, die so viel Scheiße erlebt hat, dann in einem anderen Land ankommt, wo man ihr erzählt, hier sind alle Träume möglich, aber sie genau diese Erfahrung gemacht hat, die er in diesem Film gemacht hat.
Ja.
Und du spürst, dass Adrian Brody mit all seinem Herz da drin ist. Und das ist eine Performance, die gibst du halt erstens, weil du fucking Peak bist, also weil du halt dein Handwerk großartig drauf hast, aber die gibst du auch nur so krass, wenn du auch emotional, glaube ich, der war da so nah dran. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist authentisch, dass Adrian Brody diese Geschichte verehrt und dass es ihm ein Privileg und eine Ehre ist, diese Rolle spielen zu dürfen. Ja, es ist wirklich absolut aus dem Herzen gespielt. Und der, was der abfeuert. Gleich die Szene 10 Minuten nach Beginn, wo er mit dem Bus ankommt bei seinem Cousin Attila.
Ich sag dir, das ist die Szene, die sie zeigen werden, wenn die Nominierungen vorgestellt werden. Wenn kommt Adrian Brody in The Brutalist, dann kommen ja immer diese kurzen Szenen.
Ja.
Und das kommt dann.
Also er schafft es halt sogar, die kleinen Szenen, du denkst ja immer, der Film hat so ein Fahrwasser, dass du denkst, okay, jetzt ist mal wieder 2 Minuten einfach eine Story, dann kommt vielleicht wieder so ein Höhepunktmoment. Und Adrian Brody bringt in jede kleinste Szene so eine harte, krasse, menschliche, emotionale Tiefe rein. Man kriegt sich nicht mehr ein. Man guckt dem 3 Stunden 20 zu und denkt sich die ganze Zeit, Junge, was geht denn ab? Also wirklich, für mich ist es absolut verdient, was der Typ hier gerade an Praise kriegt. Und dann gehen wir doch weiter. Guy Pearce habe ich ja gerade schon vorausgezogen, müssen wir gar nicht mehr zu viel sagen. Aber auch da könnte ich mich nicht beschweren, wenn der jetzt auch noch irgendwie abräumt als bester Nebendarsteller. Obwohl mein Bro Kieran Culkin das hoffentlich holt. Aber wie vorhin gesagt, Guy Pearce, ultra krass. Also du hast es gestern auch gleich beschrieben mit dieser... Mit dieser schmalen Kante.
So, ja.
Und der hat ein paar Lines am Ende des Films dann auch, wo es einem, ja.
Ja, da geht es aber nicht nur um die Lines, sondern auch um die Delivery halt, ne?
Ja.
Okay, Dominik, ich glaube, wir müssen bald ein bisschen expliziter werden, oder?
Ja. Okay, dann machen wir doch davor noch den Wrap-up, was es so jetzt emotional mit dir gemacht hat oder wie du das jetzt so allgemein bewertest.
Also, ist ein großer Vorteil, dass er mir viel kürzer vorkam. Und der diesen Drive beibehalten hat. Und ich muss den unbedingt nochmal sehen, weil das ist allein schon von der Inszenierung und auch dieser, wie der geschnitten ist und wie die Bilder dargestellt sind und einfach so auf verrückte Winkel, die man gar nicht wählen würde oft mit der Kamera. Also eindeutig, klar, gibt es manche Shots, das ist klar, aber bei manchen auch ja nicht. Und der hat mich schon emotional sehr berührt und ich würde sagen, ich habe eine 4,5 von 5 gegeben.
Ich auch.
Und das ist, finde ich, auch absolut verdient.
Ja.
Und also es ist einer der großen Filme dieses Jahres, wenn nicht sogar einer der größeren. Ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr am Ende da landen wird in der Top 5. Aber er ist schon ein Brett.
Ja. Ja, für mich ist es auch so, ich habe es jetzt ja schon angerissen, es ist das Filmerlebnis dahinter, was mich so wegbläst und wo ich sage, natürlich kriegt er von mir mindestens 4,5. Weil er halt einfach als Film.
Ja, der ist einfach ein krasser Film.
Genau, es ist ein krasses Kunstwerk. So, ich würde jetzt sagen, es kann gut sein, dass wenn wir dann am Ende vom Jahr eine Top 5 machen, dass er bei mir da dann nicht drin ist, weil, ja, aber das ist jetzt eigentlich auch, also so ganz fair ist das auch nicht, weil ich glaube, es gibt dann halt Filme, die mich emotional einfach noch krasser abholen.
Klar, aber
die mich intimer angehen. Ja, oder wo ich ihn nicht so, weil eben diesen Film habe ich mir angeguckt, wie ein Kunstwerk, was man halt im Museum mit Sicherheitsabstand hinter einer Glaswand anguckt. Obwohl Adrian Brody, wir haben es ja gerade gesagt, also eine Performance abliefert, die einen wirklich zum Heulen bringen kann.
Aber auch, weil wir halt nicht diese Schnittstelle haben.
Klar, genau.
Also ich glaube, da gibt es Leute, die sind dann ohne Sicherheitsglas am Gemälde dran,
weißt du, was ich meine?
Und das ist ja dann auch gut so.
Ja, und ich denke, das ist ja das, was Adrian Brody meint. Für alle Leute, die sich mit Einwanderungsgeschichte auskennen, für gerade Leute, die halt wirklich ähnlich, also AmerikanerInnen, die, ja, deren Eltern genau das erlebt haben. Natürlich, Alter, da haut sich doch weg. Und dann würde ich sagen, dann muss der Film auf jeden Fall, dann ist er für dich Peak. Für uns war es jetzt einfach ein krasses Meisterwerk im Sinn von, wir sind eben Filmfans und es kann nicht sein, dass ein Filmfan diesen Film anguckt und sagt, ja, nee, war jetzt nix. Also, der ist halt einfach, das ist ja dieses Ding, das ist so ein Film, wo du sagen kannst, der ist einfach faktisch gut. Also, weißt du, weil die ganze Machtart,
die Machtart so gut ist.
Genau,
das Wie ist schon überragend. Ja.
Das ist unglaublich und eben, ich habe am Ende auch gesagt, für mich auch ein Kinoerlebnis, was auch nur im Kino funktioniert. Ich wollte dich gerade noch fragen, würdest du dir den jetzt in 2-3 Jahren mal auf Netflix angucken? Weil ich nicht.
Nee, gar nicht. Also 0,0.
Also, ich glaube tatsächlich, es kann gut sein, weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, den gucke ich mir vielleicht nie wieder an.
Ja, aber also wenn er nicht in irgendeiner Experience. Zeit nochmal im Kino läuft, also dann in vielleicht irgendwann mal im Re-Release, würde ich ihn nochmal gucken, aber.
Also wirklich, aber es ist wirklich die absolut wärmste Empfehlung. Thomas hat schon gesagt, guckt ihn erstens so früh wie möglich, nicht warten und guckt ihn unbedingt in einem Kinosaal. Ja,
und wenn ihr könnt, dann 70 Millimeter.
Und wenn ihr könnt, dann auch noch so krass wie möglich und nehmt die Experience mit. Geht auch wirklich dann mit einem Kopf rein. Also nicht nur so, oh, okay, renn jetzt schnell aus dem Haus, guckt mir den noch an und dann merkt ihr so in der Intermission, dass euch das jetzt doch zu lang ist. Geht da wirklich mit frischem Kopf rein, genießt diese 3,5 Stunden versucht euch da irgendwie auch, ich fand es toll für mich, ich hab mich gestern wirklich sehr privilegiert gefühlt, dass ich mir denke, wie geil ist das denn, dass wir jetzt einfach so 3,5 Stunden, dass ich mir meine Lieblingskunstform irgendwie da auf der Leinwand angucken kann. Also appreciated es und geht da mit Herz rein und seht einen Film, der mit sehr viel Herz gemacht ist. Ich glaube, beste Regie wird auch sehr, sehr groß sein bei dem Film, bei den Kategorien. Bin mal gespannt, weil das ist halt einfach ein fucking Meisterwerk. Du hattest es ja schon so ein bisschen prophezeit mit dem, allein einen Film zu machen, der so lang und so viel, so lang ist und so viel abdeckt. Und ich war nach 10 Minuten so, alter Schwede.
Ja.
Was ist das hier für eine Leistung, das überhaupt
zusammenzubringen? Produktionstechnisch der Hammer.
Absoluter Hammer. Also,
da steckt wirklich was drin.
Ja. Guckt euch das Ding an und damit machen wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal diese Art von Cut. Wir sagen nun Tschüss zu allen, die The Brutalist noch nicht gesehen haben. Bitte nehmt es auch ernst. Und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder mit weiteren wahrscheinlich Oscar-anwärtenden Filmen. Weil jetzt im Februar kommen ja viele Filme raus, die international schon gestartet sind, in Deutschland, genau, Sing Sing, noch kommen. Also es wird wirklich fucking grandios. Wir freuen uns riesig drauf.
Es geht vorwärts auf die Oscars
zu. Es geht so hart vorwärts.
4 Wochen knapp.
Genau, und wir werden
natürlich auch. Für alle anderen geht's gleich noch weiter, ne?
Jawohl. Und wir werden natürlich auch die ganze Award-Season weiterhin abdecken. Es macht riesen Spaß. Habt's schön. Wir sagen jetzt einfach heute zweimal, Thomas. Bis bald.
Bis bald im Kino. Moin.
Moin. Und damit herzlich willkommen an alle, die The Brutalist schon gesehen haben, denn Thomas und ich würden wahnsinnig gern einfach noch über ein paar Sachen diskutieren, die nicht spoilerfrei sind, beziehungsweise die in der zweiten Hälfte des Films passieren oder die dann die Story auch wirklich einordnen. Deswegen, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt ihn noch nicht gesehen, allerletzte Chance, jetzt abschalten. Und für alle, die ihn gesehen haben, ganz viel Freude mit Teil 2 von unserem The Brutalist. Unserer The Brutalist-Analyse. Thomas, was ist denn was, wo du gerne drauf eingehen würdest, wo wir nicht um Spoiler herumkommen?
Also wir haben gestern schon nach dem Kino gemeint, dass es eine sehr komische Art ist. Also ich glaube, wir haben uns ja beide darauf geeinigt, dass wir 4,5 gegeben haben aufgrund des Endes, oder?
Ja.
Also wir haben 3,5 Stunden oder 3 Stunden 20 pures Feuerwerk inside the story und dann kommt dieser Epilog.
Nee,
Epilog. Der dann nochmal das Ganze ja in den 80er Jahren zeigt, da auf der Biennale in, die erste Architekturbiennale in Wien.
Ja, also wir haben einen Zeitsprung von 20 Jahren.
Ne? Genau, und die dann sozusagen die Perspektive ändern und irgendwie das Ganze so ein bisschen rausnehmen.
Ja.
Also die hat es vor allem auch nicht gepasst. Ich fand dann krass, weil ich habe davor mich nicht viel über den Film informiert und habe nicht gewusst, dass es die Person nicht gab. Ich habe jetzt gestern nochmal nachgeschaut. Das basiert auf mehreren Architekten, also die Figur sozusagen ist wie eine Mischform aus ein paar, aber natürlich gab es dieses Schicksal nie. Und dann finde ich das Ende einfach unnötig. Also vor allem dann, weil wenn du dann gesagt hättest, ja, wir nehmen das jetzt mit rein, um dann den Leuten, die noch leben, seine Nachkommen oder ihm jetzt nicht direkt, aber seinen Nachkommen noch, das noch zu zeigen und Nachdruck zu verleihen, das fand ich dann schade, weil es einfach ja nicht so ist.
Ja,
ein bisschen wie bei Tar, kann man sagen.
Ja. Ich hab's wirklich gar nicht verstanden. Ich war so, ich weiß nicht, ich war dann auch romantisch enttäuscht, weil mich dieser Film davor so mitgenommen hat und ich dachte, was für ein fucking Meisterwerk. Und der Film hätte es für mich einfach nicht gebraucht. Also dann noch sich selber so rauszureißen am Ende, warum nicht in diesem Ende mit Guy Pearce und in der Kapelle, wo man ja auch nicht, wo ich auch wirklich jetzt noch
gecheckt habe, was abgeht. Können wir gleich drauf eingehen.
Und da nicht einen Abschluss zu finden. Und ich habe es dann auch zu dir gesagt, von mir aus, mach den Epilog, spring die 20 Jahre vor und mach einfach noch einen kurzen Shot auf Adrian Brody als alter Greis im Rollstuhl, der jetzt ja ein versöhnliches Ende kriegt, weil er merkt, jetzt wird's geordnet. Das ist ja geil. Also ich verstehe schon den Punkt, lass doch den Film damit enden, dass jetzt klar wird, okay, Europa hat sich erholt und jetzt wird es gewürdigt, dass er da diese ganzen tollen Sachen gemacht hat. Und jetzt ist er auf irgendeiner Gala, man hört im Hintergrund jemand über ihn sprechen und man sieht einfach nur ihn im Close-up, wie er auf ein altes Foto guckt, weil das wäre ein Full-Circle-Moment, weil er in diesem Café, wo er Guy Pearce-Charakter zum ersten Mal richtig kennenlernt, guckt er diese Fotos an von seinen Gebäuden und muss weinen, weil es ihn so ergreift, dass die überlebt haben. Und dann hält er auch später seinen Monolog darüber, warum Architektur so wichtig ist. Und das wäre so geil für mich gewesen, am Ende Kreisschluss machen, er sitzt da, guckt auf dieses Ding, wird geehrt, Close-up, Kamera geht immer näher ran, zack, Abbruch, fertig.
Vielleicht ist es ein bisschen das, was du halt gerade gesagt hast, dass du hast ja gesagt, du hast den Film, ist für dich wie das Kunstwerk, was du dir halt anguckst, ne?
Ja.
Vielleicht wollten sie darauf ein bisschen. dass man sich jetzt gerade etwas angeguckt hat und dann wird man wieder so rausgeworfen. Aber ich verstehe, was du auch meinst, dass es schön gewesen wäre mit dem Ende. Und ich finde vor allem wichtig die Aussage, was du gerade gesagt hast, dass Europa sich erholt hat. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Weil das letzte Mal, dass man ihn in der Geschichte selbst ja sieht, ist, als sie im Krankenhaus sind und sie fast stirbt und er dann zu ihr sagt, ja, ich folge dir egal wohin. Ja. Wir gehen nach Israel.
Ja.
Ich komme mit. Und das ist das letzte Mal, dass man ihn sieht. Und dann kommt diese ganze Guy Pearce-Geschichte noch. Und ich finde, dass das nicht... Also ich kann verstehen, dass der Film dann da nicht mit ihm so einen Frieden schafft, sondern halt sagt, die Immigrant-Story ist halt manchmal, dass du einfach abgelehnt wirst und dann verpisst du dich wieder.
Ja.
Weil es einfach, weil du einfach akzeptierst, dass dieses, Entschuldigung, dass dieses Land, du akzeptierst, dass dieses Land nichts für dich ist. Oder dass die Menschen da halt einfach schlimm sind, ne? Vielleicht ist es eher das. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, das muss ich noch mal ein bisschen ergründen, ob man da die Entscheidung treffen sollte, ihm so eine Art Happy End zu geben, so wie du es gerade sagst, ist ja eher so ein Happy End oder so ein bisschen so diese Zufriedenheit oder dieses Glück. Ich finde, dass er den schönsten Moment hat, wo man noch mal drauf zurückgehen könnte, als er mit dem Italiener in den Marmorstollen da ist.
Ja.
Da merkt, da finde ich, da haben sie es extrem gut eingefangen, wie er mit jemandem spricht, der auch diese Zeit überlebt hat, der auch in so einem Protest war, ne? Oder wie nennt man, in so einem feindlichen, ne? Also dem Ganzen halt schlecht gegenübergestellt, logischerweise, dem Faschismus. Und da merkt man so, er blüht so auf, wie er früher war vielleicht. Und das wäre schön gewesen, wenn es da nochmal so ein Ding gegeben hätte. Das habe ich mir jetzt gedacht.
Ja. Oder dass es halt wieder nochmal einfach mit so Architektur-Shots auch endet. Also weil es ja dann nochmal...
Die gab es ja.
Ja,
die sind ja sogar drin. Und dann kommt der erste Epilog.
Ja, genau.
Das finde ich, das ist ein bisschen schade. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob der Epilog im Drehbuch direkt von Anfang an so verankert war. Weil wie, also, was ist denn die Idee? Ich kann dir bis jetzt nicht sagen, weil vielleicht, weil wir es auch erst gestern haben, wir noch nicht genug drüber nachgedacht haben. So fühle ich mich zumindest. Manchmal braucht man da irgendwie so einen Tag Ruhe, habe ich so das Gefühl. Dass ich mir das nicht erklären kann, warum es da drin ist. Weil für mich, wie gesagt, würde das Sinn, voll Sinn ergeben, wenn es diese Person wirklich gegeben hätte. Ja. Dann würde ich voll mitgehen. Dann würde ich sagen, ja, okay, es ist die Biennale 1979 in fucking Venedig. Das ist halt so passiert. Aber es ist nicht so passiert.
Ja. Es wirkt erstmal random und man sucht irgendwie dann nach einem Sinn dafür. Und ich denke mir auch so, eben nochmal kurz zu meiner Idee, mit dem es wirklich enden lassen auf den Architekturshots, weil es ja dann auch mit dem Brutalismus ganz viel darum geht, das, was in der Natur eh schon da ist und dieses Gestein und was es mit einem macht, wenn man einfach an einem Ort ist, wo die Natur so ihre ganze Gewalt zeigt und wie sie aufgebaut ist und dass man das in den Häusern imitiert. Und da zum Beispiel ich meine, ich mag Architektur, ich bin jetzt aber auch kein Connoisseur. Und das ist ja was, wo er mich mitnimmt und wo ich sage, ah krass, geil, das berührt mich jetzt irgendwie, das gerade zu lernen sozusagen. Und warum nicht vielleicht von mir aus auf der Note auch nochmal enden? Oder eben nach der ganzen Guy Pearce-Geschichte dann von mir aus halt auch wirklich auf so einem hart gesellschaftskritischen oder reichtumkritischen Punkt von eben Guy Pearce hat seinen super arschigen letzten Satz, der auch eine gewisse Tiefe hat, weil du hast ja auch gesagt, man kann es auch auf ihn selber.
Genau, also da kann man vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen.
Genau.
Sage ich das nochmal, was ich meinte.
Ja, und dass man da sagt, okay, dann kann, von mir aus mach kein Happy End, sondern mach dieses Ende mit, ja hier, so eine Immigrant-Story läuft halt auch scheiße ab, weil es immer irgendeinen reichen amerikanischen Wichser gab, der es halt, also weißt du, dann wäre auch okay für mich gewesen.
Ja.
Und dann irgendwie noch, und dann die letzte Szene zu machen, komm, scheiß drauf, wir gehen zurück. So, dass er ja auch zu seiner Frau sagt, ja, du hast gewonnen. So, weißt du, ich folge dir, ich war ein scheiß Ehemann.
Was ja auch komplett aus Herzen kommt. Er sagt, egal wo du hingehst, ich folge dir. Weil ihm wird bewusst, wenn er sie verliert, hat er nichts mehr.
Genau.
Und das ist eigentlich das Schöne.
Das ist wunderbar.
Also, weil die sich, wenn man das dann in den Kontrast sieht, was die alles erlebt haben während dem Holocaust, ist es ja so, dass du... Dass in dem Moment merkst du diesen kompletten Schmerz, dass das haben die jetzt alles überlebt dafür, dass er sie da jetzt sterben lässt. Also,
weißt du,
was ich meine?
Genau.
Er kann sie jetzt nicht gehen lassen.
Ja.
Und das ist, finde ich, super, super gut gewesen. Also es war eine richtig, richtig starke Szene.
Und auch der gesamte Turn von ihm, dass man ja die letzten 10 Minuten davor merkt, oh scheiße, er lässt sich jetzt ein bisschen infizieren von dieser neuen amerikanischen, toxischen hier Wolf of Wall Street Mentality.
Auch mit den Drogen und so, dass das dann...
Genau, das ist ja auch noch ein Riesending, was wir haben wir jetzt ja quasi in der Review komplett unterschlagen.
Ja, muss man
jetzt,
aber auch, glaube ich, mal
rauslassen. Muss man rauslassen. Richtig. Also wie es dann auch noch um diese ganze, wie nennt man es, Opium-Epidemie geht. Aber wo wollte ich eigentlich gerade hin? Genau, dass man ja in diesen letzten 10 Minuten spürt, dass er in sich auch einen sehr harten Teil hat und dass er jetzt das Ganze auch ein bisschen aus der Hand gibt. Und ich meine, öfter im Film wird ja auch klar, er ist jetzt auch nicht der treue Ehemann.
Ja.
Und man kommt immer wieder zu Momenten, wo man ihn auch sehr kritisiert beim Gucken. Und deswegen ist es ja so powerful, dass der Moment kommt, wo er dann doch Reue zeigt und er merkt, ja scheiße, ich habe zwar viel Kacke erlebt und davor ist es immer eher dieses Entschuldigen, so ich will mir hier was aufbauen, ich bin ein anerkannter Architekt und die treten mich hier mit Füßen. Das ist die ganze dieser Kampf um Anerkennung und am Ende, und das mag ich total, dass ihm klar wird, am Ende darum geht's halt nicht, so, sondern am Ende geht's um die Family, am Ende geht's um die Liebe, am Ende geht's um das, was dich wirklich zum Menschen macht, so, und diese Erkenntnis hat er dann. Und dann, wie du sagst, diesen Museumseffekt noch so heimfahren zu wollen, den ich ja so schon sowieso hätte. So, und jetzt reißen wir hier völlig aus der Story raus, gehen noch in die 80er und dann zeigen wir dieses Event, aber ja auch nicht, er wird dann ja nur ganz kurz eingeblendet, wie er da im Rollstuhl sitzt und ganz alt ist, aber dann redet ja eben die Frau, die halt über ihn spricht, also aus familiärer Sicht. Und ich dachte mir, irgendwie nichts daran holt mich so richtig krass ab, wo ich denke, ah, das ist jetzt eine geile Entscheidung.
Ja,
weil man es dann so von ihm wegnimmt. Und okay, es war noch ich fand es noch ein schöner Take, so ein bisschen halt dieses schweren Herzens, dass man dann noch weiß, okay, die Frau ist irgendwann gestorben, also seine Frau, Elzabeth. Und ach, aber irgendwie, es kommt für mich einfach nicht zusammen. Und ich dachte mir halt wirklich so, was ist denn das jetzt? Und ich war danach ja wirklich kurz sehr irritiert, weil ich halt 3 Stunden lang die artsy time of my life hatte mit diesem Film und dann mir denke, warum denn jetzt?
Ja. Und ich finde, dann müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal auf dieses Guy Pearce-Ende da eingehen. Also es gibt ja diese Szene, wo sie am Ende ihn konfrontiert und sagt, ja, sie sind ein Vergewaltiger, und er dann dieses Zitat sagt, dass kranke Hunde, wenn Hunde krank werden, beißen sie oft nach der Hand, die sie gefüttert hat, so.
Ja.
Also wenn kranke Hunde, ich starte nochmal rein.
Cut.
Verrückt. Wenn Hunde krank werden, dann beißen sie oft nach der Hand, die sie gefüttert hat, und bis dann jemand kommt und sie
gütigerweise
einschläfert. Und ich hatte das, also wir hatten es, offensichtlich ist es ja darauf bezogen auf Laszlo, aber ich habe dann auch noch gesagt, dass es ja auch ein bisschen auf ihn bezogen sein könnte, auf sich selbst.
Fand ich sehr clever.
Weil er ist ja den ganzen Film über der immer sagt, ja, unsere Gespräche sind so intellektuell stimulierend.
Und er sagt auch einmal, dass er selber gar nichts Besonderes kann.
Ja, genau, er kann nichts Besonderes, er ist neidisch, er möchte das Talent von Laszlo haben, diese Architektur, dieses Gebildete. Und vielleicht ist er der Hund, der immer nach der gefütterten Hand von Laszlo gestrebt hat. Also Laszlo füttert ihn mit dem Intellekt sozusagen und mit dem Talent. Und als er dann krank wird und sozusagen nach Laszlo beißt und sagt, ja, verpiss dich und was auch immer, ist ja diese ganze Story, wie er ihn dann los wird, dass Laszlo ihn dann halt zurücklässt und ihn sozusagen einschläfert. Und ich habe das Gefühl gehabt, als er dann wegrennt oder als er dann weg ist, ne?
Ja.
Und dann sagen sie ja auch, ja, der ist schon im Bett. Was mega komisch ist, weil er war ja gerade eben noch da. Sagen sie so, ja, der ist schon zu Bett gegangen.
Ja.
Und dann suchen sie ihn ja. Und dann finden sie in dieser Kathedrale, die er gebaut hat, dieses Kreuz, was durch das Licht auf den Altar geworfen wird. Ich habe in dem Moment gedacht, dass er dort liegt.
Ja.
Also, dass sie ihn dort sterben lassen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte oder ob es so gut ist. Das ist aber auch was, was ich an dem Film sehr schätze, weil das ist was, worum man richtig, richtig viel Gedanken machen kann.
Ja.
Und ich finde gerade mit diesem Twist, ne, dass er sozusagen eingeschläfert werden musste.
Und wie geil, dass dieser Twist nur möglich wird durch die beschriebene Performance von Guy Pearce, dass er so hart an der Grenze ist. Weil ich habe auch oft gedacht am Ende, ich fand ihn halt irgendwie ein Stück weit sympathisch. Und das ist halt eine unglaubliche Performance. Und weil er ist ein Arschloch auf einer Ebene.
Ja.
Oder es wird ja deutlich, dass er auch Scheiße baut.
Ja.
Und am Anfang ist er zum Beispiel auch ein Rassist.
Ja, klar,
also das wird ja auch irgendwie später so ein bisschen vergessen. Ja. Das heißt, der Film hat die ja ganz am Anfang. Das ist so, ich finde diese ganze Guy Pearce-Charakter-Sache so geil. Weil der Film dir ja, wenn er ihn reinbringt zum ersten Mal, sagt er dir ja alles. Ist voll der Wichser hier, der schreit hier alle zusammen, er ist rassistisch.
Ja.
Der Film sagt dir quasi, was abgeht.
On the nose,
Genau, aber im Lauf der nächsten 2,5 Stunden relativiert er alles wieder und Guy Pearce spielt so herrlich auf dieser Kante. Aber
weißt du, wodurch die das untermalen? Durch die Kinder.
Ja, auch
weil das. Der Sohn nimmt die komplette Rolle vom Arschloch ein und die Tochter nimmt die komplett andere Seite ein. Du hast sozusagen die beiden Charaktere, die Guy Pearce vereint in dieser Gratwanderung, hast du in beiden Charakteren. Ja,
das ist so Genius,
der,
Mann.
Kinder, weil sie bleibt ja die ganze Zeit eigentlich sympathisch.
Ja.
Sie, also die Tochter ist ja wirklich ein Charakter, die hilft ja nachher Elisabeth nochmal hoch.
Ja.
So, und sagt so, ey, scheiße und so. Und das ist einfach eine Situation, wo du merkst, sie hat halt einfach ein Herz.
Ja. Und ich glaube, dass Guy Pearce Charakter das eben auch hat.
Genau, aber halt aber diese Hälfte, weißt du, das ist so ein bisschen dieser Split-Charakter und ich glaube, dass damit untermalen die das noch mehr.
Und meinst du, das könnte ja eben der Twist sein, dass, also jetzt können wir das ja auch sagen, er hat ihn ja dann eben in dieser einen Szene so absolut überraschend vergewaltigt, wo wir beide waren so, ach,
da waren wir komplett
völlig überrascht, niemals hätte ich das gedacht. Und dann hattest du aber auch wirklich danach das Gefühl, dass das bereut oder dass er so merkt, fuck, was bin ich für ein Monster. Also so ganz subtil hatte ich das Gefühl, er spielt doch das jetzt gerade. Dass er jetzt nicht sagt, fick dich.
Ich glaube, dass das ein bisschen darum geht, dass man vielleicht sagen könnte, dass der Mensch von Grund auf ja nicht so ist.
Genau.
Und dass dieses System ihm aufgezwungen ist. Dass er mit seiner Mutter, die halt in die, also er nimmt ja jedes Mal seine Mutter so als Beispiel, dass die so hart gekämpft hat und für ihn und dass sie zusammen zu zweit gewohnt haben und dass er alles für die Mutter gemacht hat. Da gibt es diese Geschichte mit den Großeltern, die, wo er dann irgendwie das Geld bringt und sowas, da merkst du, dass der Charakter so tief geschrieben ist, dass du im Endeffekt weißt, ist eigentlich ein guter Junge oder ein guter Mann, aber durch dieses ganze System mit dem Geld und diesem American Dream und diesem strukturellen Rassismus ist infiziert diese Person.
Genau, es geht viel um Infizieren.
Und das finde ich richtig, richtig, richtig stark, weil das musst du erstmal hinkriegen, das zu schreiben.
Das ist und verrückt. Zu spielen.
Ja, und zu spielen.
Ja.
Aber dann ist das Schreiben fast noch krasser, weil dass du das jemandem hinkriegst, dass das dir jemand darstellt, ist verrückt.
Und beim Hauptcharakter Laszlo geht es ja letztendlich auch viel darum, dass er sich vielleicht
infizieren lässt. Er lässt sich von allen möglichen Sachen infizieren, aber auch. Er hat diese Drogeninfizierung. Und was ich aber richtig stark finde, was sie richtig durchdrücken, ist, dass du merkst, er reagiert ganz allergisch darauf, wenn jemand Bettler nennt und gegen soziale Ungerechtigkeit. Und dass du einfach merkst, wo er sich am Anfang mit, wie heißt der eigentlich? Norman oder sowas?
Mist, mir fällt der Name auch nicht mehr ein. Ja, ich glaube nicht Norman, aber sowas Ähnliches.
Ja, anfreundet, weil es einfach um die soziale Ungerechtigkeit geht, in dieser Schlange beim Essen. Das ist so geil, weil du sympathisierst so gut mit ihm, weil du es einfach verstehst.
Ja, voll.
Und da, die Amerikaner in dem Film, die sind immer so dargestellt, dass wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass es so Situationen gibt, wo die halt so sagen, ja, die letzten Jahre waren ja so schwierig, weil wir da diesen Rechtsstreit hatten.
Ja.
Alter, der hat den Holocaust
überlebt. Ja, das ist so eine dreiste Szene.
Und dass das da gar nicht appreciated, was heißt appreciated, dass das überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, was diese Menschen durchgemacht haben, das finde ich so krass und es ist so gut dargestellt, weil man es einfach kennt.
Ja. Ja, im Prinzip macht der Film ja philosophisch ganz viel das Thema auf, wie sehr lässt man sich von seiner Umwelt, die so viele Gefahren, Intrigen und Abgründe aufzeigt, wie sehr lässt man sich infizieren?
Ja.
Mit manchen Sachen offensichtlich und wortwörtlich, mit manchen Sachen halt eher philosophisch. Und wie sehr kommt man durch seinen Leidensweg da irgendwie durch, ohne sich jetzt groß anstecken zu lassen, um irgendwas zu bekommen, was man möchte? Und da haut der Film halt so viel einem um die Ohren.
Aber ich glaube, dass die Amerikaner, die diesen Film sehen, oder AmerikanerInnen, die diesen Film sehen, die müssen sich da musst du ein bestimmtes Allgemeinwissen haben, was passiert ist. Also du musst ein Wissen über den Holocaust haben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass wir als Europäer und gerade als Deutsche mit einer sehr, sehr guten Erinnerungskultur.
Bis vor kurzem.
Ja. Eine sehr, sehr gute Ahnung davon haben, was es heißt, oder weil wir ein sehr großes Verständnis davon haben, weil wir halt auch näher dran sind natürlich. Aber das, ich glaube, dass das bei manchen dann nicht so ziehen wird.
Ja.
Vielleicht, weil ich da auch ein bisschen anfällig für bin, weil ich da einfach, also weil ich diese Geschichten ultra interessant finde, weil das halt ultra krass ist, das zu erzählen. Ne? Es ist ultra schwierig auch, das zu erzählen mit Respekt.
Krass.
Und das ist, finde ich dann auch einfach das, warum der Film so ein fucking Meisterwerk ist.
Ja.
Weil die, das ist wirklich krank.
Und warum der jetzt auch unbedingt gesehen werden muss.
Ja, also
Es geht um die Immigrant Experience.
Ja.
Es geht um Menschen, die es nicht mehr schaffen, die nötige Übersicht zu behalten, was Menschen erlebt haben, während sie irgendwie den Holocaust mit ihrem eigenen Rechtsstreit vergleichen.
Ja.
Und ich würde mal sagen, schauen wir mal auf die Politik der letzten Woche in Deutschland. sind wir nicht Amerika, ganz, ne, und vergessen. Amerika sowieso, sind wir nicht ganz weit weg von solchen absolut lächerlichen Mindsets, um es hier mal so zu formulieren.
Ja. Also gerade dieses Beispiel mit, dass jemand zu dir kommt in dein Land und Hilfe sucht oder Asyl sucht oder eine neue Heimat oder einfach aufgenommen und einen Neustart und du ihn nur dafür siehst, was er potenziell für dich ist.
Ja. Oh, das, ja, ist das ist ein großes Thema im Film.
Auch. Das ist ein großes Thema im Film und ein großes Thema, wo man heutzutage mal ein bisschen drüber nachdenken sollte, wenn man eine demokratische Politik fährt.
Ja.
Dass es nicht darum geht, was wir von den Menschen kriegen, sondern es geht darum, dass die Menschen Hilfe suchen und ein Zuhause. Und das ist.
Und es ein fucking Menschenrecht ist.
Ja, das ist ein Menschenrecht und das nimmt man nicht.
Und damit würde ich doch genau damit diese Folge beenden. Ganz dicke Grüße gehen raus an Merz und Lindner, ihr Fickwürmer. wir sind stocksauer. Ja. Von den ganz rechts fangen wir ja gar nicht mehr erst an, weil ja, die haben wir immerhin schon abgesteckt. Ja. Aber was ihr da macht, ohne Witz, fickt euch ins Knie
Und
guckt endlich mal gute Filme. Ich glaube, ihr habt in eurem Leben einfach zu wenig gute Filme gesehen. Ja. Mitunter, ihr habt noch ganz andere Probleme.
Christian Lindner sollte mehr The Brutalist
als ja, genau, genau. Schauen, ja. Mal Filme, wo es vielleicht, wo wenigstens mal soziale Ungerechtigkeit gezeigt wird und man es emotional verarbeiten muss, wenn man es schon selber ja sowieso nie erlebt hat. Ja, dicke Grüße gehen raus. Shut up. Und an alle guten, anderen, lieben Sweeties da draußen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, heute diese nochmal tiefer gehende Analyse zu hören. Wir hatten eine große Woche im Kino
und
wir freuen uns auf die nächste. Und damit jetzt aber wirklich, Thomas,
bis bald im Kino.